So, ihr Lieben, das musste mal sein. Wir wollen heute Morgen weitermachen mit der Session über das Wesen des Vaters. Wir kriegen gleich die Folie an die Wand geworfen, an den Bildschirm. Und dann haben wir eine kleine Pause und dann machen wir weiter mit dem Titel mit den Augen des Vaters sehen. Das ist nämlich Gottes Herz, dass wir lernen, uns und andere mit seinen Augen zu sehen. Ich nenne diese Serie, da gebe ich ein ganzes Seminar drüber, das heißt Treasure Hunt, Schatzsucher, Jäger des verlorenen Schatzes, den Schatz in anderen Menschen entdecken. Ich habe mal die Seminartitel nochmal, was, wann, wo dran ist, ausgedruckt. Ich lege das mal da vorne hin. Dann könnt ihr da einen Blick drauf werfen, wann ist was, wo, wie. Auch vom Thema her. Jetzt hatte ich noch technisch kurz eine Frage. Elke Sattleder und Gottwald 1000. Ihr habt mir eure E-Mail-Adressen gegeben. Habt ihr die Sachen jetzt schon bekommen? Oder braucht ihr sie noch? Du brauchst sie noch. Okay, du hast sie. Dann hat sich's erledigt. Prima. Ja, ich muss nur gucken, dass ich alle meine Hausaufgaben mache. Super. Wie gesagt, wenn ihr noch Skripte wollt, braucht, ich kann die euch auf Handys und überall hin kopieren. Ja. Das Wesen des himmlischen Vaters, was wir in unserem Herzen über das Wesen Gottes glauben, bestimmt letzten Endes unser Glaubensleben. Ich habe euch mal, das hatte ich in dem 40-Stunden-Gebet mit den Leuten gemacht, so eine kleine Meditation, so ein paar Bilder mal kopiert. Ne? Wie siehst du Gott? Diese Zeusartige, weißbärtige, mit glühenden Augen und pointenden Finger. Gestalt oder diesen liebenden, gütigen Vater, der voller Erbarmen auf das Kind guckt. Das ist die eine Dimension. Die andere Dimension ist, wo siehst du dich jetzt? Als geknickter, gebeugter Sünder vor dem Thron? Oder in dem, was Paulus sagt im Philipperbrief, mit Christus versetzt in die himmlischen Örter, auf dem Thron sitzen mit ihm. Das sind Dinge, die wir immer wieder begreifen müssen. Da ist das Zweite, da werden wir auch nochmal drüber nachdenken, von Athanasius, da werden wir noch drüber reden. Wenn wir Gott verstehen wollen, dann nur über seine Vaterschaft und als Vater. Das ist ja auch ein ganz tiefer Satz. Könnt ihr euch mit nach Hause nehmen, drüber nachdenken. Wie gesagt, was wir von Gott glauben oder verstehen, bestimmt unsere Motive. Und schau dir mal diese Bilder an, wo siehst du dich, wo ist dein Herz? Was sind deine Bilder von Gott, die man dir vielleicht vermittelt hat, die ganz tief in uns eingegraben sind? So vieles hat sich tief in uns reingegraben, dass es manchmal, ohne dass wir es wollen, hochpoppt und da ist und sich zwischen uns und Gott schiebt. Da sehen wir diese verschiedenen Vaterbilder, die es gibt. Ich glaube, dass wir manchmal, speziell hier im Westen, so ineffizient in der Vermittlung der frohen Botschaft an glaubensdistanzierte Menschen sind, hat oft mit unserem verzerrten Gottesbild zu tun. Mit dieser Dichotomie, dieser Zweiteilung in den Gott der Liebe und den Gott des Zorns und des Gerichts. Das kriegst du irgendwo in der Psyche nicht zusammen. Und oft gleicht dieser Gott, den wir predigen, mehr dem Ebenbild eines Menschen als eines Gottes. Besonders diese Dimension Gottes, die an Bedingungen gebundene Güte, Langmut, Barmherzigkeit. Wenn du das tust, tue ich das. Wenn du dies tust, tue ich das. Und da kriege ich das Gefühl, wo ist da frohe Botschaft? Wo ist da Gnade? Wo ist da Geschenk? Ich muss doch immer was bringen, immer bezahlen. Und ich merke das in der Seelsorge immer wieder, wie die Leute gespalten sind in ihrem Innern. Und wie wir Gott wahrnehmen, hat auch ganz viel zu tun, wie wir aufgewachsen sind. Einmal unser natürliches, biologisches Elternhaus, die Form elterlicher Erziehung und Autorität, die wir erfahren haben. Wie hast du deinen Vater und auch Mutter erlebt? Gott ist Vater und Mutter in beidem. Hast du ein Haus der Liebe erlebt, der Annahme, der Geduld, der Freundlichkeit, der Güte oder des harschen, scharfen Drohens? Ich rede nicht davon, dass wir jetzt gegen unsere Eltern gehen, sondern ehrlich, die meisten haben es selber auch nicht besser gewusst. Ja. Wir sind selber groß geworden in verschobenen, verschrägten Umfeldern. Aber das prägt uns. Und dann prägt unser Gottesbild die geistige Umgebung, in der wir groß geworden sind. Wo bist du geistig gewachsen? Was ist dein gemeindlicher Hintergrund? Was waren die Lehrer, die du hattest? Und was haben sie dir für ein Gottesbild vermittelt? Oder was haben die Menschen, die Christen, die dich umgeben haben und auch mitgeprägt haben, für ein Gottesbild vermittelt? Und dann ist auch noch wichtig die Intensität, mit der wir selber Wahrheit über den Vater suchen. Bist du ein Suchender oder bist du zufrieden mit dem alten Wein, den man dir einmal eingeschenkt hat und so ist gut jetzt? Wir arrangieren uns mit diesem Bild. Viele geben sich mit dem, was sie einmal von anderen gehört haben, für immer zufrieden, anstatt eigene Brunnen zu graben. Und ich möchte euch segnen, mit einer heiligen Unruhe immer wieder sich neu auf den Weg zu machen, immer wieder neu Brunnen zu graben. Es ist nicht einfach, aber es ist herrlich, es ist herrlich. Frag dich nochmal, was ist das Gottesbild, das du in dir trägst? Streng, zornig, gütig, liebevoll. Wo hast du es her? Hast du es überprüft durch Hören, durch eigenes Forschen und was manchmal am allerwichtigsten ist, durch eigene Erfahrungen? Gott liebt es, erfahrbar zu sein. Ich liebe diesen Psalmvers, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Früher als junger Christ hat man mir in meiner ersten Gemeinde gesagt, als Christ musst du nichts fühlen und sehen, du musst nur glauben. Ach. Und dann habe ich gedacht, ja, alles andere ist uninteressant, musst du nur glauben. Der Glaube findet quasi zwischen den Ohren, hinter den Augen statt, im Kopf. Ne? Und da erfährst du nichts. Gott ist erfahrbar. Gott möchte erfahrbar für dich sein. Er möchte betastbar sein. Er ist taktil, berührbar. Und das ist so wichtig, dass wir in unserem Glaubensleben Gott erfahren. Bitte ihn immer wieder, die Erfahrungen zu schenken, seiner Gnade und Güte. Nächste Frage, trägt dich dein Gottesbild in Zeiten, wo du nichts bringen kannst, wo du kein frommes Wechselgeld in der Tasche hast, was du ihm anbieten kannst? Trägt dich da dein Gottesbild? Oder würdest du dir am liebsten in irgendeinen Winkel verkriechen und bist entmutigt? Verdammt oder beschämt dich dein Gottesbild, wenn du versagt hast? Wir haben grundsätzlich drei Offenbarungsquellen über das Wesen Gottes. Sicher gibt es noch viel, viel mehr, auf jeden Fall. Aber ich möchte mal diese drei in den Mittelpunkt stellen. Das ist einmal die Schrift. Aus der Schrift können wir vieles finden und entdecken, was über das Wesen Gottes aussagt. Und es ist ganz klar, die Schrift ist ambivalent. Es gibt Verse, die sich scheinbar diametral widersprechen. Und das bringt uns manchmal auch an den Rand. Ne? Wir werden auch eine Session haben, der Buchstabe tötet, heißt die, wo wir ein bisschen mal über die Bibel und die scheinbaren Widersprüche nachdenken werden. Das wird ein sehr herausforderndes Thema sein, aber sehr wichtig. Dann der zweite Offenbarungsquell ist das Zeugnis vielleicht von anderen Christen. Ich bin immer wieder so gesegnet, wenn ich hier in Hochheimstadt oder in anderen Seminaren bin, sitze abends mit den Seminarteilnehmern zusammen und höre, was sie erlebt haben. Da geht mein Herz auf. Das ist so ermutigend, wo du sagst, wow, krass, toll. Und in vielen findest du dich selber wieder und merkst, ja, ich, das was ähnlich habe ich genau auch erlebt. Ne? Wenn ich jetzt auch gestern Abend, hat mich so berührt zu hören, wie viele von euch hierher geführt worden, was Gott mit ihnen macht, wo sie gerade sind. Und es gibt so viel Hoffnung, so viel Mut, wo man sagt, wow, da ist ein Gott, der lenkt, da ist ein Gott, der führt, der leitet. Also das ist eine ganz wichtige Quelle, das Zeugnis anderer Christen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir Gemeinschaft, Koinonia haben, die Gemeinschaft der Heiligen. Livestream ist prima, Zoom ist prima, aber es kann letzten Endes nicht immer die Gemeinschaft, die wir untereinander haben, bei einem guten Glas Wein oder einem kubanischen Rum ersetzen. Ja, und dann der dritte Offenbarungsquell ist unsere eigene persönliche Erfahrung. Streck dich jeden Tag danach aus, ihn zu erfahren. Spürbar, fühlbar, messbar. Den Satz werde ich euch immer wieder hier um die Ohren hauen, den müsst ihr drin haben. Spürbar, fühlbar, messbar. Ja, das ist das A und O. Du musst Gott erfahren. Erstens mal macht es dich mutig und stark und zuversichtlich und es schenkt dir Zeugnisse, wo du andere ermutigen und stärken kannst. Ne? Gib dich nicht mehr zufrieden, so, ja, so steht es geschrieben, so ist okay, sondern ich möchte es erfahren. Ich möchte einen Kuss, ich möchte eine Umarmung, ich möchte ein Bussi auf die Stirn, ich möchte ein Liebeswort. Und Gott tut es. Es ist krass, wie er das tut. Ich erlebe das jeden Tag immer wieder neu, wie er kommt. In dieser Session wollen wir Anhaltspunkte über das Wesen des Vaters betrachten und versuchen, die in unser eigenes Leben zu implementieren. Manchmal bekommt man so den Eindruck, es gibt in der gesamten Bibel zwei Gesichter Gottes, den ärgerlichen und den gütigen Gott. Aber die Bibel informiert uns eigentlich ganz klar darüber, dass Gott sich nicht ändert. Malachi 3,5, warte mal, ich gucke, ob ich den Vers habe. Ja, gell, ist da. Ich, der Herr, wandle mich nicht. Also er ist nicht mal das und mal das, mal das, er ist eins. Jakobus 1,17, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts oder der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel, also Licht, blip, blip. Und das Problem mit Gott bestand nicht nur im Christentum, sondern auch im Judentum und in, ich bin überzeugt, in vielen anderen Religionen auch, damit als Heerscharen von Theologen, Gotteswissenschaftler versucht haben, Gott aus unserer menschlichen Sicht intellektuell zu definieren. Und so wurde Gott zu einem Wesen, das zwar über dem Menschen steht, aber doch sehr menschlich agiert und sehr menschliche Züge hat. So hat man in der antiken Welt den Göttern sehr menschliche Züge angedichtet. Das waren eigentlich Projektionsflächen von unseren menschlichen Wesenheiten. Und im Laufe der Kirchengeschichte bekam auch Gott immer mehr menschliche Züge verpasst. Gerade die frühe lateinische Kirche, die römische Kirche, als sie zur Macht kam, versuchte Gottes Wesen sehr stark über die Idee der griechischen Philosophen zu definieren. Es ist krass zu sehen, dass viele der alten Kirchenlehrer Schüler von Platon und Aristoteles waren und diese Ideen des Dualismus hineingebracht haben ins Christentum. Ein bekannter, ganz bekannter katholischer Kardinal und Theologe hat mal gesagt, das Christentum ist mehr durch Platon definiert als durch Christus. Und da ist was dran, da ist was dran. Platon hat zum Beispiel diesen Dualismus reingebracht. Ich verkürze es ein bisschen. Die Materie ist schlecht, der Geist ist gut. Und diesen Dualismus hat die Kirche übernommen. Man hat, da kam dann die ganze Leibesverleugnung, die Leibesverachtung her und nur noch der Geist war wichtig. Und das hat zu einer Spaltung im Menschen geführt, hat zu Heuchelei geführt. Das Judentum ist da wiederum ganz anders. Im Judentum ist Körper und Seele und Geist und Körper immer eins gewesen. Deswegen verstehen die Juden auch zu feiern. Und sind auch den guten Dingen, auch selbst die frommen Juden. Ich bin mal ins Passafest eingeladen worden, das sind dann so russische Juden gewesen. Und da wurde getrunken, meine Güte, Wodka floss in Strömen. Und ich habe dann gedacht, was mache ich? Ich vertrage nicht so viel Wodka. Und dann habe ich, immer wenn die weggeguckt haben, habe ich mein Wodka-Glas mit Wasser gefüllt. Und dann Nastrovje. Und dann hat der eine, so ein Rabbi, sagte, Bruder, du trinkst wie ein Russe. Also es war also eine goldige Atmosphäre und ich habe gemerkt, die sind dann auf der einen Seite so ultra fromm, die Frauen mussten am extra Tisch sitzen, aber es war so dieses das Leibliche, Seelische und Körperliche war so miteinander verbunden und das ist das, was die Philosophie verdreht hat und Gott auch verdreht hat. Gott ist am Körperlichen, am Leiblichen nicht interessiert, das stimmt nicht. Gott hat ein Interesse daran, dass es dir gut geht, dass du Freude hast, dass du schöne Dinge besitzt. Sie sollen nicht dich besitzen, aber wie oft habe ich Gott gesagt, oh, ich hätte gern das und das. Und Gott sagt, ja, wart mal. Und dann kam mehr, als ich mir vorstellte. Er freut sich auch an schönen Sachen mit uns. Und da muss man nicht wie die grauen Mäuse rumrennen oder so tun. Wir sind ja Christen, ne? Furchtbar. Athanasius, das habe ich euch auch hingelegt, der berühmte Kirchenvater im 3. Jahrhundert, hat gesagt, wenn wir Gott verstehen wollen, dann nur über seine Vaterschaft und als Vater. Und hier hatte er einen gütigen, erbarmenden Vater im Auge, keinen je zornigen, schlägenden Vater. Womit er auf der Linie Jesu war, der den distanzierten Gott der Juden, Jahwe, wieder als Abba in die Nähe rücken wollte, zu seinem Volk bringen wollte, zu seinen Kindern brachen wollte und der dadurch immer wieder missverstanden wurde. Die Frommen wollten Distanz, lass Gott in seinem Heiligtum und lass uns hier draußen. Und Jesus sagt, aber es ist der Abba-Vater. Ne? Und das, er war verdächtig mit dem, was er lehrte und sagte und tat. Um unseren Glauben freudig und überzeugend leben zu können, müssen wir nicht nur im Kopf, sondern vor allen Dingen im Herz wissen, wer der Vater wirklich ist und wie er uns sieht. Ich möchte euch etwas von den Wüstenvätern ein Zitat geben, das habt ihr auch auf eurer Sitzfläche liegen. Gottes Willen oder Gottes Herz erkennen, was ist wichtiger? Die alten Väter der Wüste, eine christliche Einsiedlerbewegung ab dem 3. Jahrhundert, hat dieses Prinzip der Motivation bei der konkreten Bejüngung ihrer geistlichen Schüler verstanden. Jetzt pass mal auf, während andere geistliche Bewegungen das rechte Tun betonten, und das ist, was bis heute in einem hohen Prozentsatz beim Christentum der Fall ist, Tun. Ein Christ tut dies, ein Christ tut das, ein guter Christ tut dies und dies. Als Christen tun wir dies und dies, tun wir das. Wir definieren uns mehr aus dem Tun als aus dem Sein. Und wir tun vieles, um jemand zu sein. Der richtige Weg ist aber, wir tun etwas, weil wir jemand sind. Und das hatten die Wüstenväter erkannt. Während andere geistliche Bewegungen das Tun betonten, was dann auch in die Werkgerechtigkeit führt, ermutigten sie ihre Jünger, alles an Kraft und geistiger Energie dranzusetzen, Gott und sein Herz kennenzulernen. Bleib nicht stehen beim Willen Gottes für dich. Lass nicht ab, bis du Gott selber gefunden hast. Denn Gott alleine genügt. Er will sich dir schenken. Dann wird auch dein Leben richtig. Dann wirst du dich auch für die richtigen Schritte entscheiden. Das ist die richtige Reihenfolge. Unser Tun kommt aus dem Sein. Darum setz alle Energie dran, den Vater kennenzulernen, tiefer kennenzulernen, bevor du etwas tust. Das ist so wichtig, warum tust du, was du tust? Warum tun wir Christen oft, was wir tun? So vieles an christlicher Lehre beschäftigt sich mit dem Tun und das Tun wird häufig mit Angst und schlechtem Gewissen motiviert. Wir sollten mehr das, wir sollten mehr das. Gott ist so enttäuscht über dich. Da war ich mal in einer evangelischen Kirche, da hing ein großes Bild an der Wand mit dem gekreuzigten Jesus und obendrauf, wo das Inri-Schild war, stand der Satz, das tat ich für dich, was tust du für mich? Er hat sicher gut gemeint, der Künstler, der das verfasst hat, aber ich dachte, ich habe dem Pfarrer gesagt, wie könnt ihr mit sowas in der Kirche leben? Ne? Ja, es ist halt schon seit 200 Jahren da. Ne? Aber das ist das, was das habe ich für dich getan, was tust du für mich? Das ist, wie wir Gott menschliche Züge andichten. Widerspricht dem Evangelium frontal, dem, was Jesus sagt. Wir sollen etwas tun, ohne etwas dafür zu erwarten. Wir sollten niemals etwas tun, um jemand zu sein oder ein guter Christ zu sein. Dieser Weg führt in die Gesetzlichkeit, in einer äußerlichen Religiosität. Und das ist gerade das, was die meisten Nicht-Christen abstößt. Ich habe das oft genug gehört, ich sage, weißt du, Uwe, was ihr so sagt, ist ja ganz schön, aber was ihr lebt, ist was ganz anderes. Und dann muss ich sagen, ja, sorry, stimmt. Wir haben oft einen hohen Anspruch und das, was wir abstrahlen, ist gar nicht so hoch. Ich höre auch immer wieder, oft wenn ich irgendwo bin, mache Seminare oder lehre, dann kommt der Einwand, ja Uwe, Moment, wir müssen Gottes Liebe mit dem Gericht und Zorn immer in Balance bringen. Ich sage, erklär mir mal, wie das funktionieren soll. Balkenwaage, ne? Wenn ich die perfekten Balance habe, dann weiß ich gar nicht, ja was ist denn jetzt? Ist er das oder ist er das? Dann bin ich genau in dieser Unsicherheitsphase, wo ich frage, wenn ich jetzt böse bin, dann ist er zornig. Wenn ich jetzt lieb bin, dann ist er gut. Und dann sind wir genau da, wo ich liefere und dann tut meine Lieferung Gott definieren oder ihn dahin bringen, wo er ist. Das ist ein Problem, mit dem sehr viele Christen kämpfen. Gott ist nur so gütig, wie ich es verdiene. Gnade und Liebe haben dann immer etwas mit Würdigkeit zu tun. Und wenn wir ehrlich sind, uns allen geht es doch manchmal so, dass wir denken, Mensch, ich habe da eine Not, da müsste ich beten für, aber ich habe die letzten Wochen nicht so toll gelebt. Vielleicht sollte ich jetzt mal ein bisschen Gas geben eine Woche lang und dann mein Konto wieder etwas ins Haben bringen und jetzt kann ich kommen, Herr Papa, hallo. Und damit sind wir wieder bei diesem menschlichen Gottesbild, dieser konditionellen Liebe. Ich habe dich lieb, wenn, ja, aber, wenn, dann. Es ist das menschlich-religiöse Ja-Aber-Evangelium. Und traurigerweise gibt es auch einige Verse in der Bibel, die dieses Ja-Aber, dieses Wenn du das tust, dann liebe ich dich, beschrieben haben. Aber es gibt auch Millionen anderer Verse, die genau das Gegenteil sagen. Da müssen wir gucken, was hat Übergewicht. Erlösung ist, wie gesagt, für viele Christen das Folgende. Gott hat mir meine vergangenen Sünden vor meiner Bekehrung vergeben. Nun liegt es an mir, in der Vergebung gut zu leben und bis zum Lebensende dran zu bleiben, ein moralisch einwandfreies Leben zu führen. Erlösung ist aber weitaus mehr, es ist das Werk eines liebenden Vaters, der das gute Werk angefangen hat und vollendet. Schauen wir mal zu dem Thema Balance und Gottes Zorn und balanciert Gottes Zorn, was das Alte Testament sagt. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ist das Balkenwaage in der Balance? Wenig und ewig? Da schlägt die Balkenwaage doch ganz klar in das Thema Vergebung, Gnade, Liebe, Erbarmen, Güte, Freundlichkeit aus. Ein wenig und ewig. Und da gibt es einige dieser Verse, die das ganz klar sagen. Wir werden die auch lesen nachher. Und um zu verstehen, wie der Vater uns sieht, müssen wir immer wieder begreifen, ich habe es gestern und vorgestern schon gesagt, dass wir von der Ewigkeit her in ihm existiert haben. Im präexistenten Sohn in Christus waren wir schon existent. Gott hat uns gesehen, bevor es keinen von uns gab. Schauen wir nochmal diesen Vers an. Ich wiederhole, aber das ist egal. Schon vor Erschaffung der Welt ist er, Jesus, zu diesem Opfer ausgesucht worden, wegen euch aber in der letzten Zeit erschienen. Das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde vor Grundlegung der Welt. Christus starb, als wir noch Sünder waren. Das ist das, was Paulus meinte. Wir können ihn nicht überraschen. Da ist kein Gott, der irritiert ist über uns. Ja, wir gehen oft mit Menschen Freundschaften, Beziehungen ein, dann sind wir begeistert, wir lernen es kennen. Oh, bist du toll. Wenn ich als Seminar mache, da kommen Leute her und loben mich als über den Klee. Du bist so ein toller Typ und so. Dann sage ich, weißt du was, schwätz mal mit meiner Frau. Und sei mal 3 Wochen mit mir in einem Hotelzimmer. Und dann sprechen wir uns nochmal, ne? Da ist ein Gott, Vater im Himmel, der uns aus der Ewigkeit als Kinder gewollt hat, der uns genau kannte, bevor wir überhaupt existiert haben. David sagt es in einem Psalm so wunderbar: Alle Tage sind vor dir in ein Buch geschrieben, auch die, die noch nicht sind. Gott lebt über uns. Wir können ihn niemals überraschen, niemals. Er weiß schon, was du morgen für Böcke schießt und für Herrlichkeiten vollbringst. Er ist nicht überrascht. Er liebt dich, so wie du bist. Und er sagt: Kind, ich habe einen Plan, dein Leben zu vervollkommen. Ich werde alles neu machen in dir. Da ist nicht ein Vater, der frustriert ist über eine scheinbar aus den Fugen geratene Welt. Ich kriege immer die Krise, wenn ich den Christen so rede: Ja, die Welt wird immer schlimmer und Gott ist zornig auf die Welt. Und dann sage ich mir: Kein Wunder, dass euch keiner zuhört. Gott hat die Welt geliebt und er liebt sie immer noch. Das ist kein Gott im Himmel, der kaum abwarten kann, wann er endlich den nuklearen Raketenstartknopf drücken kann und hier diese Welt einäschern kann. Das ist der Gott, den wir Menschen uns machen. Über uns wohnt ein Gott und Vater voller Liebe und ewigen Erbarmen, den unsere Sündhaftigkeit weder frustriert noch abhält, seinen perfekten Plan der Errettung auszuführen. Egal wie widerspenstig wir uns anstellen. Schauen wir nochmal Hosea 11 an, wo das so wunderbar beschrieben ist, das Wesen Gottes. Mein Volk ist geneigt zum Abfall von mir. Da setze ich immer meinen Namen gerne ein. Uwe ist geneigt zum Abfall von mir. Ruft man ihn nach oben, erhebt er sich gar nicht. Bin oft bockig, bin oft eigensinnig. Bis heute noch als Christ. Ne? Und jetzt könnte Gott sagen: Ich habe die Schnauze voll von dir und jetzt reicht mir es. Jetzt gebe ich dir noch eine Woche eine Chance und wenn das nicht klappt, dann ist Schluss und Feierabend. Aber was sagt Gott? Wie könnte ich dich hergeben, Uwe? Ich lese jetzt mal bewusst meinen Namen, setze immer mal in so Sachen deinen Namen ein, dann macht der Vers Sinn. Wie könnte ich dich preisgeben, Uwe? Wie könnte ich dich behandeln wie Sodom und wie Gomorra? Mein Herz sträubt sich dagegen. Mein ganzes Mitleid ist erregt. Ich will nicht tun nach meines Zornes Glut, Uwe wiederum verderben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Das ist der entscheidende Satz. Ich bin Gott und nicht ein Mensch. Und wir haben das umgedreht. Wir haben aus diesem Gott einen Menschen gemacht. Mit konditioneller Liebe, konditioneller Geduld, begrenzter Güte und Freundlichkeit. Ich bin der Heilige in deiner Mitte und komme nicht im grimmigen Zorn. Hier sehen wir das Wesen Gottes. Gott sieht die Schuld von Israel. Er sieht den Abfall. Er sieht, dass nichts funktioniert, ob er Propheten, Priester oder sonstige Leute schickt. Sein Volk rührt sich kein Millimeter. Das ist aber auch gewollt, weil Gott klar machen möchte, niemand schafft es aus sich, gerecht zu leben. Deswegen leben wir, um das zu erkennen. Und deswegen beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Gott lässt sich durch keine hartnäckige Sündhaftigkeit seiner Kinder abweisen. Und lässt sich nicht abhalten, sie wiederherzustellen, zu retten und zu lieben. Und Gott erklärt es mit dem Satz: Ich bin halt Gott und kein Mensch. Und hier sind wir beim Kernproblem, dass wir Menschen Gott durch unsere menschliche Brille definieren. Wir bewerten Gnade und Vergebung durch und durch menschlich und glauben deshalb, Gott tickt genauso. Aber Gott stellt gerade das Gegenteil fest, wenn er seine fast skandalöse Liebe erklärt. In diesem Vers sehen wir auch den Kampf, der in Gott ist. Völlige Gerechtigkeit gegen völlige Liebe. Gott sei Dank, seine Liebe gewinnt um den Preis seines eigenen Lebens. Gott wurde in Christus Mensch. Und ich kann euch nochmal raten, beschäftigt euch mit dem trinitaren Gedanken. Am Kreuz hing nicht Jesus isoliert und der Heilige Geist und Gott waren im Himmel irgendwo und so, Die ganze Fülle der Gottheit war in Christus leibhaftig. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Und wie heißt es im 1. Johannesbrief 4,16? Gott ist Ist es das 1. Johannes? Das war das, was wir gerade gehabt haben. Ne? Ja, das lassen wir mal stehen. Was sagt Johannes? Gott ist die Liebe. Er sagt nicht, Gott ist die Heiligkeit, Gott ist die Gerechtigkeit, Gott ist Gericht. Gott ist die Liebe. Punkt. Unverdiente Liebe und unverdientes Erbarmen kennzeichnen das Kernwesen unseres Gottes, sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament. Ein weiterer ähnlicher Vers, der ebenfalls in das Wesen Gottes hineinblicken lässt, ist den, den ihr hier gerade seht, Jeremia 31, 20. Ist nicht Ephraim, damit ist Israel gemeint und damit bist auch du gemeint. Mein teurer Sohn, mein trautes Kind, denn ich denke wohl daran, was ich gegen ihn geredet habe. Gott sagt, mir ist schon klar, dass das ein Gangster ist. Könnte als... Ja. Aber mein Herz bricht mir gegen ihn. Ich muss mich über ihn erbarmen. Wer Kinder hat, weiß ansatzweise, was das bedeutet. Die können noch so schlimm daneben liegen. Sie werden, wenn du einigermaßen gesund tickst, immer deine Kinder bleiben. Und dein Herz wird immer sich nach ihnen ausstrecken. Und da ist ein Vater größer als du, der weiß, wie er die Kinder kriegt. Der weiß, wie er die Kinder kriegt. Das Grundwesen Gottes ist von aller Ewigkeit her Erbarmen, Güte, Geduld und Freundlichkeit. Er ist kein distanzierter kosmischer Buchhalter, der mit spitzer Feder über unser Verhalten wacht. Kein leicht reizbarer Vater, der sofort zuschlägt. Sein Kernwesen, seine Endabsicht ist die Liebe, die Erziehung durch Erfahrung, auch schmerzhafte Erfahrung, und die Wiederherstellung aller seiner Kinder und der ganzen Schöpfung. Schauen wir uns eine der ersten Selbstoffenbarungen des Wesens Gottes gegenüber den Menschen, finden wir im zweiten Buch Mose. Mose war in einer schweren Situation, er sollte in das Land Kanaan ziehen mit dem Volk, aber Gott sagt, ich ziehe nicht mit dir. Die sind so crazy, so ungehorsam, die hatten gerade das goldene Kalb gemacht. Ne? Und Mose bittet Gott, dass er doch mitzieht. Ich möchte hier kurz einen kleinen Einschub machen. Das sind jetzt so Erzählungen, wo man denkt, na Gott ist doch ganz schön sauer und ganz schön leicht angepisst. Es ist jetzt, was ich euch sage, meine persönliche Meinung und die auch natürlich einiger Theologen. Ich glaube, dass gerade wenn solche Konfrontationen kommen, wie wenn Gott sagt, ich ziehe nicht mit dir mit, dass Gott es nicht ernst gemeint hat, sondern dass er sagen wollte, jetzt will ich mal sehen, wie weit mein Mose ist, wie er sich benimmt, was er sagt. Ist er schon der Priester für mein Volk, der Mittler für mein Volk, der Hirte für mein Volk? Und Gott sagt, jetzt drücke ich mal auf den Testknopf, ich sage, hey, ich komme nicht mit. Was hätte vielleicht so ein frommer Evangelikaler gesagt? Ja Gott, wer bin ich, dass ich dir widerspreche, wenn du das sagst? Oh Halleluja, Amen, tu wie dir beliebt. Aber was sagt Mose? Er handelt wie so ein alter Beduinenscheich mit Gott. Und glaubst du wirklich, dass Gott sich von einem alten Mann im Armdrücken besiegen lässt? Ich glaube vielmehr, dass Gott sich total gefreut hat. Er sagt, ja, seht ihr, mein Mose. Wir werden nachher noch zwei weitere Geschichten ansehen, die genauso ähnlich sind. Dann wird Mose noch mutiger. Er sagt, Mose bat, wir schauen uns das mal kurz an. Nee, habe ich falsche Richtung. Das ist richtig. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das ist so schön, so, das, er hat Mut gehabt, ne? Der Herr sagt, ich werde an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie hart, unbarmherzig, furchtbar und schrecklich ich bin. Damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Was will Gott zeigen von seinem Wesen? Die Güte und die Barmherzigkeit, das war ihm wichtig. Und meinen eigenen Namen, der Herr, werde ich vor dir aussprechen. Das ist nicht der Herr, H-E-R-R, sondern wir wissen bis heute nicht genau, was dieses Wort in der Tiefe bedeutet. Und da geht es jetzt darum, dass den Namen Gottes zu erfahren, bedeutet ihn zu erleben. Das ist Erkennen, Yada, dieses tiefe Erfahren. Was Gott sagt, Mose, du wirst dann erfahren etwas, was du nicht mal in Worte kleiden kannst. Du wirst meinen Namen spüren, sehen und fühlen. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke und trat zu ihm und rief seinen Namen aus. Und der Herr rief: Herr, Herr Gott, barmherzig, gnädig, geduldig, von großer Gnade und Treue, der bewahrt Gnade in 1000 Gliedern, also 1000 Generationen, und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, vor dem niemand unschuldig ist, der die Missetat der Väter heimsucht, auf Kind und Kindeskind bis ins dritte und vierte Glied. Ich könnte mir vorstellen, sicher hat Mose erwartet eine Demonstration der Allmacht, der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes, Strenge, um Israel Ehrfurcht zu lehren, Macht und Stärke, um Mose Mut zu machen. Aber Gott zieht es vor, seine Barmherzigkeit, seine Güte, sein Erbarmen, seine Freundlichkeit zu zeigen. Und besonders bedeutsam in diesen Versen ist der Kontrast. Tausenden von Generationen will er Gnade bewahren und nur 3 Generationen strafen. Gehen wir wieder zurück zur Balkenwaage. Gott ist genau, ist alles gleich. Hier sehen wir auch wieder, sein Erbarmen überwiegt bei weitem, bei weitem. Schauen wir mal auch, was Gott vergibt. Missetat, Übertretung, Sünde. In Deutsch sagen wir, herrsche, alles das Gleiche. Ich möchte euch gerne mal die Übersetzung präsentieren. Missetat ist das hebräische Wort Awan. Es ist moralische Perversion. Übertretung, Pesha, bewusste, absichtliche Rebellion. Ich habe mal aus Versehen gesündigt, sondern absichtlich. Shata, Sünde, Übertretung, gewohnheitsmäßiges Sündigen. Also Gott wird hier sehr detailliert und sehr präzise, was er vergibt. Es ist manchmal, die Übersetzungen geben das so, Sünde, ja, Sünde, nein, die kleinen Sünden. Ne? Aber hier wird Gott schon sehr dramatisch. Und die Frage ist, warum offenbart sich Gott wohl in dieser Weise? Was Mose brauchte für diese Zeit der Wanderung durch die Wüste, war nicht ein Bild der Strenge, der Schärfe, der Härte, der verzehrenden Kraft. Was Mose brauchte, war ein Blick in das Herz Gottes, wie es ganz tief in Gott eingestellt war, wie Gott zu Israel eingestellt war und zu ihm eingestellt war. Und was Mose sah, war Liebe, Güte, endloses Erbarmen, das über Jahrtausende hinausging. Mose sollte ahnen, dass Israel nicht nur einmal massiv hinfallen würde, sondern mehrmals in seiner Geschichte. Und für Gott war es wichtig, dass sein Herz trotzdem voller Gnade und Barmherzigkeit war. Jetzt kommen wir zu diesen beiden anderen Versen. Wir wissen aus der Schrift, dass Gott zweimal zu Mose sagt: Ich mache Israel platt. Mir reicht es jetzt. Geh aus dem Weg, ich mache die platt. Und einmal sagt Gott sogar: Weißt du was? Ich mache aus dir ein größeres, tolleres, besseres Volk. Jetzt stell dir das mal vor: ne? Gott spricht zu dir. Ich mache das und das. Ich habe so oft den Satz gehört: Ja, wenn Gott redet, wer sind wir, dass wir etwas sagen? Wäre Mose wieder ein frommer Frömmler gewesen, dann hätte ich gesagt: Ja, Gott, wenn du sprichst, der Allwissende, der Allmächtige, der Allsehende, wer bin ich, dass ich irgendetwas dagegen sagen kann? Bedien dich und, oh toll, by the way, ich werde sogar mein eigenes Volk, wird das große Volk werden, hurra. Da war noch so ein Schmankerl bei. Und hier ist, glaube ich, genau das passiert. Gott wollte Mose wiederum testen und sehen, wie weit ist der Kerl in seinem Herzen. Und es ist interessant, wenn du diese Verse mal in Ruhe selber zu Hause liest. Mose stellt sich als Priester zwischen Gott und das Volk. Er hält Gott die ganzen Dinge vor, die er ihm auf dem Berg gezeigt hat. Gott, du hast doch gesagt, du bist barmherzig, gnädig, geduldig, von großer Güte und Treue, du bewahrst in 1000 Generationen Gnade. Der alte Mose sagt dem Gott, wie er zu sein hat. Und Gott sagt: Okay, ich nehme mein Gericht zurück. Die Frage, die wir uns stellen müssen: Glaubt ihr wirklich, dass Gott so senil ist, sich von einem alten Mann erklären lassen muss, wie man Gott richtig spielt? Ich glaube, es ist vielmehr so, dass Gott einfach wissen wollte: Mose, wie weit bist du? Und dieselbe Frage stellt Gott dir und mir. Ich werde diese Welt verbrennen, ich werde diese Sünder niedermachen. Ja, Herr, bedien dich, endlich, Halleluja. Oder bist du auch, hast du ein priesterliches Herz schon in dir, wo du sagst, Gott, bitte tu das nicht. Ich trete ein voller Erbarmen, Vater. Wende dein Gericht ab. Das ist das, was uns die Propheten lehren wollen, was uns die Geschichte lehren wollen. Wenn wir einen Vers sehen, auch in der Bibel, es gibt einige Verse, wo ich sage, Gott, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, hier stelle ich mich dagegen, wie Mose. Und da gibt es Fromme, die drehen schier am Rad, ne, wenn du ihnen das erzählst. Aber das ist es, wo der Geist Gottes lebt in dir, genauso wie der Geist Gottes dir gegenüber ist. Und Gott möchte sehen, wie korrespondierst du. Was für ein Bild hast du von Gott in dir? Und viele haben das Bild, bedien dich Gott, ich wink dich durch, wer bin ich, dass ich mit dir rechten rede? Wer bin ich, armer Menschenwurm, dass ich über dich nachdenken darf? Hör das so oft. Quatsch ist das. Es geht uns heute nicht anders als Mose. Gott möchte in uns sehen und um uns sehen, wie sind wir drauf. Und wir erfahren heute genau dasselbe. Wir fallen in Treulosigkeit, in Unglauben, Kleinglauben und gleichzeitig stehen wir in Herausforderungen, wo wir Gottes Hilfe brauchen. Oft, wenn wir gefallen sind, klagt uns unser Gewissen an, wir spüren in uns ein Gefühl, dass Gott, so wie wir sind, uns nicht lieben kann. Und wir meinen, ja, deswegen wird Gott mir auch nicht helfen, jetzt muss ich halt durch die Wüste. Und da steht aber ein Gott, der sagt, hey, komm doch zu mir, mein Kind. Da ist nichts, was dich von mir abhalten kann. Und in diesen Stunden brauchst du diese Gewissheit, wer Gott wirklich ist. Brauchst du diese Verse, musst du das lesen und sagen, auf Grundlage dieser Verse komme ich zu dich, Papa. Ich habe nichts anzubieten, ich habe kein frommes Wechselgeld in meiner Tasche. Hilf mir. Ich war, als ich Pastor geworden bin, Vollzeit, ich war vorher IT-Leiter, habe sehr gut verdient. Und dann solltest du Pastor einer 50-Mann-Gemeinde werden. Und ich habe hin und her überlegt, Gott hat mich gerufen. Und dann habe ich die Gemeindeliste runtergerechnet, die Zehntenliste runtergerechnet. Ne, da ist klar, du guckst, hast ja Familie zu ernähren, einen Hund und ein Haus. Ne? Und ich war voller Kleinglaube und Unglaube. Und ich habe das gespürt und gemerkt. Ne? Und dann hatte ich auch nicht den Mut, Gott zu bitten, dass er mir hilft. Meine Frau war an dem einen Samstag, das war mein letzter Arbeitstag bei der Allianz und mein erster Arbeitstag gleichzeitig als Pastor. An dem Samstag war ein Gebetstreffen für Pastoren. Ich war müde, hätte gern geschlafen, meine Frau war in Guatemala auf der Weltgebetskonferenz. Und ich dachte, komm, ich gehe. Irgendwas hat mich gezogen. Ich komme dorthin, bei den Mennoniten am Thomashof. Drei Pastoren sind da, drei Leiter. Ich sage, oh Mensch, wäre ich doch nur im Bett geblieben, ich Idiot. Dann haben wir gefrühstückt, haben miteinander geschwätzt, hat jeder so erzählt, was er gerade erlebt und macht. Und da war eine alte Oma von der Heilsarmee dabei. Weil der Pastor von der Heilsarmee war verhindert, wahrscheinlich hat er auch ausgeschlafen, und hat sie geschickt. Ne? Und ich erzähle so, ja, fange jetzt Fulltime an und habe jetzt meinen Job aufgegeben und das ist schon spannend und bla bla bla. Ich merke, wie die mich so anguckt. Und vorher hat mir Gott immer gesagt, Uwe, ich habe Quellen, Finanzquellen, von denen du keine Ahnung hast. Und kommt sie nach dem Treffen auf mich zu, sagt sie, Herr Dahlke, könnten Sie mich vielleicht runter nach Durlach nehmen? Das ist da im Ort vor dem Ding. Er sagt dann, ich hätte Ihnen was zu geben. Ich möchte Ihnen gerne mein Sparbuch geben, also Ihrer Gemeinde. Es hat mich so berührt, was Sie vorhaben, was Sie planen, was Sie machen, was Sie wagen. Die Heilsarmee will mein Sparbuch nicht, ich möchte es euch geben. Dann habe ich gedacht, hä? Heilsarmee will Sparbuch nicht, alte Oma, na, da sind vielleicht 300 Euro drauf und das ist eine arme Frau, die braucht es selber. Das war mein Gedanke. Ne? Ich sage, jetzt behalten Sie es mal, Sie brauchen es wahrscheinlich dringender als wir. Ne? So, gönnerhaft. Sagt sie, nein, richtig, boah. Ich möchte jetzt die Kontonummer Ihrer Gemeinde haben und ich möchte das euch überweisen. Naja, habe ich so gönnerhaft die Kontonummer gegeben, habe mich gar nicht groß drum gekümmert. Eine Woche später ruft mich mein Schatzmeister an und sagt, Uwe, kennst du eine Frau so und so? Das sagt mir jetzt gar nichts. Sagt er, stell dir vor, die hat 25.000 D-Mark überwiesen. Und dann gab ich eine Donnerstimme in meinem Kopf. Habe ich denn nicht gesagt, ich habe Quellen, von denen du keine Ahnung hast? Leute, ich erzähle euch das, weil ich in der Zeit so voller Unglaube und Kleinglaube war. Und man oft so beigebracht kriegt, ja, wenn du nicht glaubst, dann kannst du nichts kriegen. Ne? Wisst ihr, was mein schönstes Gebet ist? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Oder ich komme mit dem Senfkorn glauben und sage, mehr habe ich nicht. Du musst auffüllen, den Rest machen. Und das ist das, was Gott möchte, dass wir ihn kennenlernen als den gnädigen, erbarmenden, gütigen Gott, der nicht eine 200-prozentige Performance erwartet von uns, dann bewege ich mich auch. Lass das nicht an dich ran, dieses Tit for Tat, wie die Amis sagen, ich gebe dir das und du gibst mir das, Gott. Ich gebe dir viel Glauben und du gibst mir viel Segen. Unser himmlischer Vater liebt es, Gnade über alles zu geben. Und oft können wir das so schwer verstehen, weil wir geprägt sind von alten Erfahrungen in uns, um uns. Und ich möchte noch mal kurz die Jona-Geschichte mit euch teilen. Jona war auch so jemand. Da haben wir den Jona. Der sieht schon richtig prophetisch aus. Ne? Jona sollte nach Ninive gehen und dort Gericht prophezeien. Und dann macht er das und nichts passiert. So ein Mist. Das verdroß Jona sehr. Und er war sehr zornig und schrie und betete zum Herrn und sprach: Das ist ja, was ich gesagt habe, als ich noch in meinem Land war. Darum wollte ich dir zuvorkommen und weglaufen nach Tarsis. Und jetzt überleg mal, was Jona weiß über Gott. Hör genau hin. Denn ich weiß, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels reuen. Der hat sogar geahnt, was da vielleicht passieren könnte. Ne? Und der Herr sprach, dich jammert der Rizinus, an dem du nicht gearbeitet hast und den du auch nicht aufgezogen hast, der in einer Nacht wuchs, in einer Nacht starb. Und mich sollten nicht jammern Ninive, die große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was der Unterschied zwischen rechts und links ist. Dazu die vielen Tiere. Hey, Gott erbarmt sich sogar über die Tiere. Jonas Bild von Gott war ein Zerrbild. Er hätte Gott gerne als Buchhalter gesehen, der genau Tit for Tat abstraft. Aber tief in sich kannte er das Wesen Gottes. Und das hat ihm sogar Angst gemacht, dass dieser Gott barmherzig, gnädig, gütig und treu ist. Aber ist es nicht fantastisch, selbst hier im Alten Testament sehen wir, das Wesen Gottes ist primär von Erbarmen und Güte durchsetzt, selbst für die Tierwelt. Und schließlich hat Gott sich offenbart in dem körperlichen Dasein in Jesus Christus, wo Johannes und die Jünger da sitzen und Jesus sagt zu Philippus, der sagt, zeig uns den Vater. So lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Johannes 12,45, und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Und wie lebte Jesus? Wie wandelte er auf der Erde? Der fleischgewordene Gott. Sein Ziel war, dieses herzensgütige Wesen des Vaters zu demonstrieren. Es ist interessant, er war voller Güte, voller Erbarmen zu den verlorenen Schafen, den Huren, den Zöllnern, den Sündern. Er lud sie nicht mit Feuer- und Schwefelpredigt ein, sondern mit Güte und Freundlichkeit ins Vaterhaus zurückzukommen, Zeit in seiner Gegenwart zu bringen. Die Scharen, die ihm nachfolgen, waren Menschen mit fragwürdigem Ruf. Lukas, ich liebe Lukas 15,1. Es nahten sich ihm aber allerlei Menschen mit zweifelhaftem Ruf und sündiger Vergangenheit, um ihn zu hören. Und dann kommt der Vorwurf der Frommen, dieser nimmt die Sünde an. Ich habe gesagt, wäre das nicht toll, wenn unsere Gemeinden so eine Anziehungskraft hätten, dass die Sünder in Scharen, die Leute mit zweifelhaftem Ruf in Scharen kommen. Ich meine, Jesus war ja nicht ein Preacher, der gesagt hat, hey guys, Sünde ist kein Problem, ihr könnt leben, wie ihr wollt, Gott macht alles klar, mach nur mal weiter. Das hat er nicht. Er hat klar gepredigt, er hat ein moralisches Wertesystem gehabt. Und trotzdem hat es die Sünder angezogen. Wisst ihr, man kann die Wahrheit in Liebe sagen, man kann die Wahrheit hässlich daher sagen. Und Jesus hat die Wahrheit in Liebe gesagt und gelebt. Und das hat die Leute angezogen, attraktiv gemacht. Er hat zu den Leuten zuerst Ja gesagt und nicht Nein. Wir werden nachher in der zweiten Session darüber reden. Wir sehen immer nur den Schmutz in der Welt und in den Menschen. Wir fangen mit der Sünde an und nicht mit der Liebe und der Gnade. Und das ist das, was die Menschen oft abstößt. Interessanterweise war sein Zorn und Ärger oft nur gegen die Frommen und Scheinheiligen gerichtet. Da hat er richtig vom Leder gezogen. Die, die sich anmaßten, gerecht zu sein, sündlos zu sein und über andere zu Gericht sitzen zu können. Die Scheinheiligkeiten. Sie verurteilte er. Jesus zerbrach religiöse Vorstellungen und Lehren über das Wesen Gottes, die von fast allen Juden als endgültig angesehen wurden. Er war an Orten, wo kein Jude hingegangen wäre. Dann war ein weiterer Aspekt des Wesens Gottes, den Jesus im Thema der Bergpredigt offenbart hat. Es ist ein Thema, was sehr wenig gelehrt wird in Kirchen, auch in bibeltreuen Kirchen, das noch viel weniger gelebt wird. Gerade die Feindesliebe mit ihren Forderungen ist skandalös, unverständlich für unser Ego, herausfordernd und gleichzeitig ein Beleg, wie skandalös Gott liebt. Schauen wir uns das mal kurz an. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das ist das, was in uns drin ist. Das ist auch, was viele Christen heute auch noch in sich haben. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Schon an dem Satz könnt ihr den ganzen Tag sitzen und sagen, oh weia. Segnet die euch fluchen, die schlecht über euch reden. Tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. So erweist er euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und Regen über Gerechte und Ungerechte. Das musst du dir mal geben. Das Wesen Gottes. Was Gott hier von uns verlangt, ist das, was er selber tut an uns. Wenn wir das tun, sind wir Kinder des Vaters im Himmel. Der Vater tickt genauso. Und diese Güte, die Gott gegenüber den Sündern hat, war für die Frommen unfassbar, nicht nachzuvollziehen. Er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Da würde man sagen, naja Gott, das ist ja kein Problem, ich meine, wo soll man denn hin, wenn es regnet? Ne? Aber was Jesus gemeint hat, war vielmehr den persönlichen Segen. Er segnet auch die Gerechten, die Ungerechten. Er hat eine ganz andere Art und Weise, mit den Menschen, die er geschaffen hat, umzugehen. Manchmal sehen wir Sünder, die scheinbar gesegnet sind, denn wie kann das sein? Und du weißt gar nicht, dass das Ganze vielleicht ein Plan Gottes ist, wie er an diesen Menschen arbeitet, um sie auf der langen Wegstrecke schließlich zu kriegen. Und wir sollten immer versuchen, auch die Menschen, die uns blöd kommen, anders zu behandeln. Es gibt einen wunderbaren Satz, was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Und so ist es auch mit der Feindesliebe. Liebe deine Feinde, du wirst sie überwinden. Bekämpf sie und es passiert nichts, es schaukelt sich immer höher auf. Und Gott weiß, dass es schwer ist für uns. Gott weiß, dass es manchmal fast nicht zu schaffen ist für uns. Aber dann dürfen wir auch trotzdem vor ihm hinstehen und sagen, Papa, ich pack's nicht. Ich möchte dem Kerl am liebsten in den Hintern treten. Ne? Aber ich mach dir Mut, geh hin und sag, Papa, hilf mir. Und wenn es vielleicht nur eine ganz kleine Sache ist, die du mit Zähneknirschen zusammengebissen Mund tust, was Gutes an deinem Feind, an deinem blöden Nachbarn oder sonst was zu tun. Und du wirst sehen, dass er höchst irritiert reagiert. Die Liebe kann so viel. Wir hatten vor 2 Jahren haben wir uns für unsere wunderschöne Gartenterrasse eine Lounge-Couch bestellt. So schöne rechteckige, wo man schön sitzen kann und dann in den Garten gucken kann. Und wir haben die bestellt und haben gemerkt, dass die Lieferung nur bis Bordsteinkante war. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wie kriegen wir das Riesenteil hinter zur Terrasse? Und da war wie eine leise Stimme zu sagen, Uwe, gib es in meine Hände und lass los. Na gut. Dann kam die Lieferung. Der Fahrer sagt, ich muss noch kurz die Ladung lösen. Haben Sie ein Cutmesser? Also ein Teppichmesser. Ich sage, ich hole eins. Dann kam ich zurück aus dem Keller mit meinem Teppichmesser und der Fahrer war wohl im Fahrerhaus und dann stand der Beifahrer da, war so ein orientalisch aussehender Mann. Und dann sage ich, hier ist das Cutmesser. Dann guckt er mich an und sagt, geben Sie mir es lieber nicht. Und ich sage, hä? Sagt er, ich bin Muslim. Und in dem Moment wusste ich, was los war. Das war gerade die Zeit vor 2 Jahren, wo irgendwo in Deutschland 2 muslimisch motivierte Anschläge da waren und da brach eine regelrechte Hetzjagd auf alle Muslime aus. Und es war im Bruchteil von Sekunden, öffnet mir Gott dem sein Herz und Gott sagt, du, der ist so übel behandelt worden von anderen für sein Muslimsein. Der ist total zerbrochen. Und das war ganz verdattert. Und dann hat Gott richtig mich übernommen. Ich bin auf ihn zu, habe seine beiden Hände genommen, habe das Messer genommen und gesagt, hier, ich vertraue Ihnen. Sie sind genauso ein Menschenkind Gottes wie ich auch. Da guckt er mich an, Tränen schießen seine Augen. Und er küsst meine Hand und sagt, Allah segne Sie. Wo dürfen wir die Couch hinstellen? Das war das Sahnehäubchen oben drauf. Wir haben uns überlegt, wie kriegen wir die dahinter, wo dürfen wir sie hinstellen. Ich habe hinterher Rotzenwasser geheult. Es war, ja. Und das ist das, was Feindesliebe bewirkt. Wenn wir den Feind überwinden durch Liebe und nicht durch Schärfe oder durch Arroganz oder Ignoranz, könnte ich da einige Storys erzählen, aber ich möchte euch Mut machen. Nehmt ihr das zu Herzen. Und das ist das Wesen Gottes. Ja? Jesus sagt weiter, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr denn dafür? Und wenn Jesus das zu uns sagt, dann gilt es doch auch genauso, wenn Gott sagt, wenn ich nur die Menschen lieb habe, die mich lieben, dann bin ich doch nicht Gott. Das machen auch die Zöllner. Wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr daran Besonderes? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Deswegen ist Gott freundlich auch zu den Nichtchristen und gütig und voller Erbarmen. Ihr sollt nun vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Darum seid barmherzig, haben wir das Eingangslied gehört, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen. Hier wird nichts anderes dargestellt als das ganze Wesen Gottes gegenüber dem Sünder. Und das, was Gott von uns verlangt, ist das, dass wir genauso erbarmend, freundlich und gütig und gnädig agieren und sein in seinem Leben, wie er es mit uns tut. Wisst ihr, wir müssen aufpassen, ein großer Teil gerade der bibelgläubigen Christen lebt in denselben Gefahr und Fehler wie die Sadduzäer und Pharisäer, die Gott in eine Box gesteckt haben, aus der er nicht mehr rausbrechen durfte. Und als Gott in sein Haus kam, hat ihn keiner erkannt. Ich möchte mal eine provozierende Frage stellen, wenn Gott heute kommen würde, ich habe es ja glaube ich vorgestern schon mal gemacht. Wie wird Gott mit all denen umgehen aus anderen Weltreligionen, die keine Chance hatten, ihn bewusst kennenzulernen? Einfach. Wie geht Gott mit all denen um, die hier im christlichen Abendland leben, aber mit dem Christentum nichts anfangen können, weil es oft so verdreht, gelehrt und gelebt wird? Pech gehabt, hast Jesus nicht angenommen. Die größte Frage, die mich mal wieder beschäftigt, ist, wo und mit wem würde Jesus heute sein, wenn er unter uns wäre? Wäre er in den Bars und Nachtclubs und würde da irgendwo sein Camp haben? Und wir würden sagen, was? Das kann unmöglich der Messias sein. Wäre bei uns in den Gemeindezentren und Häusern? Ich habe da so manchmal meine Zweifel. Haben wir das Maß seines Erbarmens, seiner Gnade wirklich verstanden? Das sind Fragen, die wir uns immer wieder neu stellen müssen, die wir uns neu überlegen müssen. Nochmal, Johannes. Johannes 4,18. Furcht ist nicht in der Liebe. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Wenn wir an Gott denken und sind erfüllt mit Strafe und Konsequenzen, haben wir die Offenbarung der bedingungslosen Liebe Gottes noch nicht erkannt. Oft ist unsere Motivation als Christen mehr von Angst gesteuert als durch Liebe. Und dann denke ich, na, ich wähle das kleinere Übel. Aber wenn wir Christen nur mit Angst und Gottes Ärger und Zorn auf der Spur der Heiligung gehalten werden, kriegt er eine sehr unreife, sehr hässliche Braut. Gottes Liebe zeigt sich zum Beispiel, als Jesus mit Bartimäus die Tischgemeinschaft einging. Wisst ihr, was er da, als er an dem Baum stand und sagt, ich möchte bei dir zu Gast sein, was das eigentlich bedeutet hat? Das hat mir der orthodoxe Rabbiner erklärt, sagt der Uwe, die Einladung an den Tisch bedeutet, dass man Freunde ist. Dann hat er mir erzählt, wie er mich zum ersten Passafest eingeladen hat, hat sich ein Drittel seiner Synagoge tierisch aufgeregt, die Ultraorthodoxen, dass er es gewagt hat, einen Gajin, einen Hund, einzuladen in sein Haus. Dazu noch einer, der Priester ist, also Christ. Es war für sie ein Sakrileg. Sagt der Uwe, aber ich habe dein Herz kennengelernt, du bist ein Freund. Wir verstehen es bombig, obwohl wir, er ist orthodoxer Jude, ich bin progressiver Christ. Ne? Aber wir haben, unser Herz hat sich gefunden. Und das ist das, jetzt müssen wir vorstellen, da sind hunderte von Menschen stehen da und jeder sagt, hey Jesus, komm in mein Haus, komm zu mir. Ne? Jeder hätte den großen Messias gern bei sich gehabt. Und was sagt Jesus? Er stellt sich unter den Baum hin. Er hätte sagen können, hey du Ratte, komm runter, bring deine Kreditkarten mit, wir rechnen ab. Nichts von dem. Ich muss dein Freund sein, sagt er eigentlich vor all den Menschen. Ich glaube, der ist vor Schreck fast vom Baum gefallen, der Zachäus. Und dann rennen sie ins Haus und nirgendwo im Haus findest du einen Hinweis, dass Jesus leise sagt, du, aber gell, jetzt rede mal Tacheles, gell. Jesus sagt nichts über die Sünde. Aber in dem Mann arbeitet die Liebe, die Wertschätzung. Jesus hat den Schatz adressiert in ihm. Er sagt, auch dieser ist ein Sohn Abrahams. Er hat adressiert, was er wirklich ist. Er hat dem Zachäus gesagt, wer er wirklich im tiefen Herzensgrund ist. Und das hat ihn geschreddert bis ins Mark. Und dann kommt er da rein und ich gebe die Hälfte meines Vermögens den Armen. Man hätte alles geben können. Und ich erstatte vielfach nach dem Gesetz des Mose. Und Jesus sagt, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Keine Bußpredigt, keine Manipulation, kein Angstmachen. Einfach nur, ich möchte ein Freund sein. Jesus adressiert den Schatz, der in diesem Herz verborgen war. Und das war, ihr müsst verstehen, Zachäus war kein nettes, kleines Sünderlein, dieses blöde, affige Kinderlied. Zachäus war ein ganz kleiner Mann, weil er stieg auf einen Malbaum, denn der Heiland kam daher. Das ist so süßlich. Der war Oberzöllner, Chef über verschiedene Zöllner. Das waren übelste Ratten. Wenn du deine Steuer für die Römer nicht bezahlen konntest, dann hat er mal eben deine Frau in die Sklaverei verkauft oder deine Kinder oder dein Haus dir weggenommen. Und das war damals alles übel. Das waren üble Verbrecher. Das ist schon der Schock, dass Jesus sagt, ich möchte dein Freund sein. Was? Bei einem Sünder kehrt er ein. Wir kommen zum Schluss. Gott, unser Vater, ist kein Mensch und seine Liebe kann nicht mal mit der besten menschlichen Liebe begriffen und verglichen werden. Und ich möchte mit uns am Schluss Korinther 13 lesen. Und diese Liebe ist nicht ein Gebot an uns, sondern eine Beschreibung, wie Gott uns selber liebt und eine Ermutigung, in dieser Liebe zu leben und diese Liebe auch selber zu üben. Da habt ihr nochmal das Bild vom verlorenen Sohn, der genauso unkonditionell geliebt wurde. Ich habe das ein bisschen paraphrasiert, also etwas umgedichtet. Des Vaters Liebe ist langmütig und gütig. Sie ist frei von Eifersucht. Sie prahlt nicht, sondern kam auf einem Esel daher. Sie bläht sich nicht auf, sondern kam in einer Krippe zur Welt. Sie ist nicht taktlos. Jesus war nicht taktlos vor dem Baum und hat die Sünden adressiert von Bartimäus, sondern hat das Leben adressiert. Sie sucht nicht das Ihre, sondern immer das Unsere. Die Liebe lässt sich nicht erbittern von unserer Ignoranz. Sie rechnet unser Böses nicht zu, das wir tun. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Haha, jetzt hat er es doch getan, ich habe es gewusst, das ist so eine Ratte. Sie freut sich aber an der Wahrheit, egal wie klein sie ist. Des Vaters Liebe erträgt alles, was wir in unseren Verblendungen tun. Die Liebe des Vaters glaubt alles, denn sie sieht mich und dich vom Ende her. Die Liebe des Vaters hofft alles, weil er das gute Werk in uns vollendet. Sie duldet alles, 7-mal, 70-mal. Seine Liebe hört nie mehr auf. Amen. Vater, ich bete, dass du uns jetzt segnest. Es ist so viel Information, so viel Wort, so viel Verse, auch so viel Neues. Ich bitte, dass du durch den Heiligen Geist unser Herz berührst und ansprichst, Vater, wenn wir nacharbeiten, wenn wir nachdenken. Aber noch viel konkreter, schenk uns in unserem täglichen Leben Erfahrungen deiner Liebe, uns gegenüber in Stunden, wo wir uns wirklich nicht vorstellen können, dass wir geliebt werden müssten, dürften, sollten. Schenk uns gnadenvolle Erfahrungen, Vater, wo wir deine Liebe anderen Menschen schenken können und erleben, wie diese Liebe sie transformiert und verändert, Vater. Lass uns schmecken, sehen, fühlen, riechen, erfahren, Vater, was deine Liebe vermag und wie du bist. Und transformier aus uns Menschen, Vater, die dir immer ähnlicher werden. Mach bitte wahr, was du versprochen hast, dass aus unserem Herz, Vater, einem Herzen der Liebe, Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen fließen und sie überwältigen und überführen und zu dir ziehen. Segne jetzt auch unsere kurze Pause, Vater, in Jesu Namen. Amen. So, ihr könnt jetzt noch euer Hirn ein bisschen lüften. Ich schaue mal kurz, wann es weitergeht. Ja, ist 15 Minuten okay? Passt, ne?